Kirche für Siegen, der Podcast. Unsere Vision für 2025, Fokus Jesus.
Genau, Fokus Jesus, das ist unsere Jahresvision für 2025. Mein Name ist Gerrit, ich bin der Pastor der Kirche für Siegen. Schön, dass ihr da seid, schön euch zu sehen. Genau, 2025, wir haben letzte Woche schon mal ein bisschen geschaut, was bedeutet das, Fokus Jesus. Ich sag mal, letzte Woche habe ich gesagt, eigentlich sollte jedes Jahr das Thema oder die Vision sein, Fokus Jesus, um sich auf Jesus zu fokussieren. Aber ich fand so auch das, was der Dennis dann im Clip gesagt hat, so wir haben sowieso einen Fokus. Auf irgendwas fokussieren wir uns sowieso. Die Frage ist nur, auf was fokussieren wir uns? Letzte Woche habe ich dieses Zitat genommen und gesagt, es geht nicht darum, welche Person du einmal sein möchtest, sondern die Frage ist, welche Person wirst du automatisch durch dem, auf was du dich fokussierst auch. Und da wollen wir diese Woche weitergehen mit Fokus Jesus. Was bedeutet es, von diesem Meister zu lernen? Dann nicht zu sagen, Jünger zu sein. Jünger ist auch so ein Begriff, den können wir nicht fassen, nicht greifen. Wir wissen nicht ganz genau, was bedeutet es, Jünger zu sein, sondern Lehrling zu sein oder Schüler Jesus zu sein. Ja, von ihm zu lernen, so dass er unser Rabbi, unser Meister ist, ja, dem wir hinterhergehen und sehen, wie er lebt und dann genauso anfangen zu leben, wie er gelebt hat. Und das geht einmal auch um Dinge, die er getan hat, die Jesus getan hat, dass wir auch anfangen, ja, solche Dinge zu tun. Das war damals der Unterrichtsstil bei den Hebräern. Sie sind quasi dem Lehrer hinterhergegangen, nicht wie heutzutage 45 Minuten Unterricht, dann nach Hause Hausaufgaben und am nächsten Tag wieder zurück, vielleicht eine Hausaufgabenüberprüfung schreiben. Ja, sondern damals war, sie haben quasi mit dem Meister, mit dem Rabbi gelebt, haben gesehen, wie er handelt und dann ist das Ziel daraus, ich möchte genauso leben, genauso handeln wie der Rabbi, wie mein Meister handelt. Und heute wollen wir uns was anschauen, heute wird es um Fasten gehen. Und ich weiß, du bist heute Morgen aufgestanden und hast dir beim Frühstück gedacht, wann gibt es endlich mal eine Predigt über Fasten? Wir haben euch gehört, wir wissen ganz genau, worüber ihr euch Gedanken macht, deswegen wollen wir das heute thematisieren. Ich war 1,5 Jahre in Tansania und in Tansania habe ich ein gewisses Learning gemacht über Essen. Ich esse schon sehr gerne, ja, kommt drauf an, Frühstück gar nicht, aber ansonsten esse ich schon sehr gerne. Aber in Tansania ist es so, jeder, der mal in Tansania oder in einem anderen, eigentlich in fast allen Ländern, außer westlichen Ländern, mal war, der weiß ganz genau, was ich meine, wenn man da was lernen muss, wenn man was isst oder wenn man essen geht. Das ist so, eine Person lädt dich ein und sagt, hey Gerrit, ich war da Lehrer auch. Und dann, hey, Teacher, komm mal vorbei, wir laden dich ein und dann kommst du dorthin. Und dann hundertprozentig, also es ist immer so, es wird was zu essen geben. Ist ja auch schön, ne? Essen ist eine Gemeinschaft, ja, man sitzt am Tisch, man kann sich unterhalten. Ja, und dann ist aber das Learning, was ich gemacht habe, erstens, es gibt ein paar Regeln, du musst von allem einmal probiert haben. Und da gibt es dann nicht wie bei uns Nudeln mit einer Bolognese, sondern da gibt es Nudeln, da gibt es Reis und nochmal Reis, dann gibt es Bohnen, dann gibt es Hühnchen, dann gibt es Fleisch, je nachdem wie viel Geld die Leute einfach haben auch, merkst du dann, umso mehr wird es dann auch einmal aufgetischt und dann hast du noch Kartoffeln, du hast noch Kochbananen und dann wird es immer mehr und du musst von allem probieren. Und das Zweite ist, du musst als erstes essen. Ja, das heißt, du bist die Person und je nachdem, wo man dann isst, so manchmal muss man auch quasi alle sitzen auf den Sofas, da isst man nicht immer am Tisch, sondern auch im Wohnzimmer quasi auf dem Sofa und dann muss die Person, der Gast, es war ganz interessant, als ich mit Marie dann nochmal da war, der Gast muss dann als erstes ans Buffet gehen, an allen anderen 20 Leute sitzen drumherum und müssen erstmal scheppen, aber auch Fleisch und Reis und dann, das sind so die zwei Dinge, die wichtig sind. Und nach so einer gewissen Zeit, wenn du einmal den Fehler gemacht hast, weil du gehst natürlich hungrig dorthin, ja, weil du weißt, es gibt Essen. Und der größte Fehler, den man machen kann, direkt den ersten Teller so voll machen, dass man nach dem ersten Teller satt ist, weil sobald der Teller leer ist, wird dein Gastgeber sagen, continue, geh noch einmal, ich hab dir noch ein bisschen, ja, iss, schmeckt es dir denn nicht, Ja, was wir vielleicht von der Oma noch kennen, die dann mal sagt, mein Junge, schmeckt's nicht? Und da ist das Learning, ganz wenig, habe ich meiner Frau dann auch, als wir dann da waren, erstmal ganz wenig von jedem, so 2-3 Nudeln. Hauptsache, du kannst sagen, ich habe doch Nudeln drauf. Und dann nach dem ersten Teller merkst du, ach, ich habe doch Hunger. Zweiter Teller und es ist nicht ungewöhnlich. Also ich bin schon aus manchen Häusern raus, wo ich gesagt, ich konnte nicht mich hinsetzen. Also wirklich. Und das war so das Learning. Also Essen ist da wirklich ein Zeichen von Gastfreundschaft. Und das auch egal, wo gesellschaftlich jemand ist. Ich habe einen Freund, der verkauft Trikots auf dem Markt dort. Also sehr wenig Geld, aber bei dem ist es ganz, ganz wichtig, wenn ich ihn besuche, dass er mir Essen gibt, weil es wirklich eine Wertschätzung ist. Ne? Und es ist wirklich gastfreundlich zu sein, Zeichen der Gastfreundschaft. Ne? Vielleicht kennst du das auch, das Gefühl jetzt, wir sind ja noch Anfang des Jahres, so in der Weihnachtszeit, da sagt man immer, dass man dann sehr viel isst. Das ist auch meistens eine Zeit, wo die Familie zusammenkommt an den Tisch. Und ja, vielleicht kennst du das Erlebnis, selber so an einem Tisch zu sitzen mit deiner Familie, mit einem richtig guten Essen. Und ich sehe das als ein sehr, sehr schönes Gefühl. Das war sehr Tolles, einfach mit seiner Familie da zu sein, was zu essen. Und dann, weiß nicht, wie es bei euch war, bei mir waren es auch manchmal Tage, wo ich gemerkt habe, okay, ist schon relativ viel. Aber Essen hat einen ganz entscheidenden Punkt bei uns generell in der Gesellschaft. Ich sag mal, wenn Marie und ich, wir irgendwie mal einen Babysitter haben und wir haben quasi Date Night, ist nicht die Frage, was wir machen, sondern die Frage ist, wohin gehen wir essen? So. Also Essen hat einen ganz, ist ein Segen einfach auch, den wir in der Vielfalt erleben dürfen. Ich merke das jetzt, in Deutschland geht das auch, aber in Tansania war wirklich, da gibt es sehr viel indische und arabische Küche, also da strotzt es quasi so nur von leckerem Essen überall, ja, und ich habe das wirklich als den richtigen Segen empfunden. Und ich glaube auch, dass es eine Art von Anbetung ist, an einem Tisch zu sitzen mit Freunden, mit Familien, mit richtig gutem Essen, vielleicht mit einem guten Wein und dann diese Gemeinschaft zu feiern und dieses Essen. Für mich, ich bin davon überzeugt, dass es eine Art Anbetung ist und auch ein Zeichen dafür, wie gut Gott ist. Der Psalmist in Psalm 34, Vers 9 schreibt, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Ja, und das so Essen hat in der Bibel einen ganz entscheidenden Punkt. Ich soll leider ausgerechnet heute wollte ich unbedingt mein Headset ausprobieren, weil ich dann ein bisschen mehr Platz in den Händen habe. Aber die Technik sagt, ich soll das Handtrinken benutzen, das ist kein Problem. Ich fange nochmal von vorne an. Nein, Quatsch. Genau, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Und Essen hat das, sehen wir in dem Psalm schon, in dem Vers schon, ist wirklich sowas, wo wir die Güte und die Güte Gottes einfach sehen und schmecken dürfen. Ja, das nicht irgendwie nur etwas ist, was wir brauchen, um unseren Akku aufzuladen, sondern wirklich was ist, wo wir sehen dürfen, wie gut der Herr ist, wie gut Gott ist. Und auch Jesus hat gerne gegessen. Also immer wenn wir sehen, wenn Jesus quasi Zachäus zum Beispiel vom Baum, den Zöllner, hat er gesagt, hey, komm runter. Und was sagt er? Er geht zu ihm nach Hause und isst mit ihm. Ja, ihm wurde vorgeworfen, dass er ein, ich sag's mal in schönen Worten, ein Vielesser und Vieltrinker ist. Ja, und es gibt ein Zitat von einem Autor, ein Kommentator, also ein Typ einfach, der einen Kommentar über Lukas Evangelium geschrieben hat. Der hat in seinem Buch geschrieben, wir lesen im Lukas-Evangelium immer, dass Jesus entweder von einer Mahlzeit kommt, gerade am Essen ist oder auf dem Weg zu einer Mahlzeit ist. Also dem Jesus, dem will ich auch auf jeden Fall folgen, ja, der immer da, also die, so, da warte, was ganz Entscheidendes und Wichtiges ist einfach dieses Essen. Ja. Im Tempel gibt es die Schaubrote, das ist quasi ein Tisch mit Broten drin, ja. Und das ist wirklich so dieses Zeichen dafür, selbst Gott, diese Gemeinschaft, Psalm 23, du deckst mir diesen Tisch, ja, wo du mit mir sitzen möchtest, mit mir essen möchtest, ja. Essen ist so ganz Entscheidendes in der Bibel. Aber was Jesus auch getan hat, ihr ahnt es, er hat auch gefastet. Und dazu einmal den Vers aus der Bergpredigt. Alright, genau. Den Vers meine ich. Matthäus 6, 16, Vers 18. Und zwar ist es in der Bergpredigt quasi die wichtigste Predigt, die es eigentlich gibt, schreibt er, wenn ihr fastet, setzt keine Leidensmiene auf, wie die Heuchler, sie vernachlässigen ihr Aussehen, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. Ich sage euch, sie haben ihr Lohn damit schon erhalten. Wenn du fastest, pflege dein Haar und wasche dir das Gesicht, wie sonst auch, damit die Leute dir nicht ansehen, dass du fastest. Nur dein Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist, soll es wissen. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Was in den Versen interessant ist, ist das erste Wort. Ja. Im Deutschen ist es ein bisschen schwieriger zu sehen, ja, aber hier steht, wenn ihr fastet und nicht, falls ihr fastet. Also Jesus spricht das zu einer Audienz, die fasten, die regelmäßig gefastet haben. In dem literarischen Kontext geht es vorher um das Geben, also die Almosen geben, ums Beten und dann ums Fasten. Und ich sag mal, also dieses Spenden ist vielleicht schon implementiert in unserem Leben. Beten auch, auf jeden Fall. Ne? Aber Fasten, hier wird ganz klar gesagt, wenn ihr fastet und nicht falls ihr fastet. Ja? Und Fasten kennen wir auch aus anderen Religionen. Einmal auf jeden Fall der Ramadan, der, glaube ich, auch in Deutschland präsent ist einfach, ne? Wo im Islam gefastet wird, eine Fastenzeit ist. Aber auch im Hinduismus oder Buddhismus ist Fasten eine Praxis, sage ich mal, eine Disziplin. Aber auch Fasten aus dem gesundheitlichen Aspekt, fand ich auch interessant, ist im Wachstum. Also es haben, ich weiß gar nicht, von Befragten haben, glaube ich, 30% oder 40% sich vorgenommen, 2025 zu fasten. Und ich habe eine Studie, die kam letztes Jahr rausgelesen, wo, wenn man 7 Tage fastet, sich nach 3 Tagen schon die Proteinzusammensetzung des Blutes sich verändert. Was das auch immer bedeutet, keine Ahnung. Ich fand, das hat sich irgendwie toll angehört. Ne? Und in christlichen Traditionen war bis vor ein paar hundert Jahren ist noch klar, dass man 2-mal die Woche gefastet hat. Mittwochs, man sagt Mittwochs der Tag, an dem Jesus verraten wurde, und Freitags der Tag, an dem Jesus gekreuzigt wurde. Ja, also damals haben schon die Mönche in der Tradition 2-mal die Woche, jede Woche, 2 Tage gefastet. Und ein Pastor hat in Amerika in seiner Kirche mal eine Umfrage gemacht, und da waren 45% der Leute haben gesagt, dass sie noch nie gefastet haben. In Amerika jetzt, ich weiß nicht, was hier jetzt rauskommen würde, wenn man jetzt so fragen würde. Und das sage ich euch, um zu sagen, macht es besser. Nein, um zu zeigen, dass ihr nicht alleine seid, wenn das kein Teil eures Jüngerleben ist, ja, eures Nachfolgeleben, euer christlichen Leben oder generell in eurem Alltag keinen Platz hat oder es gerade nicht da ist. Ja. Was macht es mit dir oder was hat es mit dir gemacht, als ich am Anfang gesagt habe, ich predige über Fasten? Und ich glaube, dass es immer 2 Reaktionen darauf gibt. Es gibt einmal die Reaktion, ja, Mist, habe ich noch nie gemacht. Ja. Und die andere Reaktion ist, ja, so wichtig ist Fasten gar nicht. So, also einmal redet man schlecht und ein anderes das schlechte Gewissen, was kommt. Ja, und ich will euch kein schlechtes Gewissen machen, sondern euch einfach aufzeigen, dass ihr nicht alleine seid auch. Dass es ganz viele Menschen einfach betrifft, dass sie noch nie gefastet haben, weil es einfach etwas ist, das aus unserer christlichen Tradition verschwunden ist. Wann dieser Punkt passiert ist, weiß ich nicht, aber es ist einfach verschwunden, es ist nicht präsent. Es ist wahrscheinlicher, dass wir von einem Fitnessguru oder von einem Moslem hören, was über Fasten, als von einem Christen. Einfach mal neutral gesagt. Die Definition von Fasten ist Verzicht auf Nahrung für eine beschränkte Zeit. Also nicht natürlich für immer, man muss die Zeit irgendwann auch beenden, ja, aber es ist der Verzicht auf Nahrung für eine bestimmte Zeit. Das ist die Bibel eigentlich relativ klar. Die Bibel sagt, Fasten ist, wenn du auf Essen für eine gewisse Zeit verzichtest. Es gibt auch die andere Art von Fasten, was aber kein richtig, also eher Verzicht. Ja, so ich mache zum Beispiel Social Media Fasten. Ja, ist schön, ist Verzicht. Du verzichtest für eine bestimmte Zeit auf Social Media. ist jetzt nicht Fasten. Ein Pastor hat mal das Beispiel genannt, dass er wie wenn dein Arzt zu dir sagt, ich möchte, dass du jetzt die nächsten drei Tage fastest und du kommst dann zurück und sagst, ja, ich habe Social Media gefastet, aber habe trotzdem gegessen. So, wo es dem Arzt darum geht, dass du nichts isst diese Zeit. Und in der Bibel lesen wir immer von zwei Arten von Fasten. Das ist einmal auf eine Antwort, also Respond auf etwas. Etwas Schlimmes ist passiert. Und dann faste ich, zum Beispiel auf Buße, auf Erkenntnis, ja, auf Trauer. Ja. Wenn beim Todesfall ist oft die Trauer dann, dass man darauf fastet. Und der zweite Art ist auf zur Vorbereitung für etwas. Wir lesen in der Apostelgeschichte, dass die Ältesten eine Zeit lang fasten, bevor sie einen Ältesten berufen. Oder eine ganz bekannte Stelle ist, wo Jesus selber 40 Tage als Vorbereitung für seinen Dienst gefastet hat. Und wir als Kirche für Siegen möchten Ende Januar eine Woche des Fasten und Beten haben. Ja, durch das Fasten und Beten möchten wir als Kirche, aber auch als jeder Einzelne, unseren Willen, Gottes Willen unterordnen. Fasten ist eine Art Kommunikation mit deinem Körper. Es ist nichts, was einen Mechanismus herausruft, quasi wenn du fastest und betest, dann rutscht dein Gebetsanliegen in der Prio-Liste bei Gott höher. Es ist auch kein Unterdrucksetzen, hey Gott, das Thema ist mir so wichtig, ich faste jetzt, wie Gandhi gefastet hat, um die Regierung unter Druck zu setzen. Es ist, eher ein Ausdruck von, also Gott ist erstmal eine Person und Fasten spiegelt einmal unser Herz wider. Ja? Es ist eine Art von Anbetung, ein Unterordnen und ein Schärfen des Geistes. Einmal ist es so, wenn wir fasten, haben wir an dem Tag mehr Zeit. Ich nehme jetzt mal wenn ich über Fasten rede, einmal das Essen, aber auch, wir gehen da später drauf ein, auch Social Media oder irgendwas anderes fasten. Sagen wir, wenn ich etwas faste und das weg ist, wenn ich zum Beispiel mittags nichts esse, dann habe ich natürlich, ich muss nicht kochen, ich muss nicht essen. Das heißt, da habe ich mehr Zeit, die ich anders gestalten kann. Und da ist das Ziel oder der Gedanke, ich faste auf Essen, ich muss nicht essen. Das heißt, ich nutze diese halbe Stunde, um zu beten, ja, um Bibel zu lesen, um still zu sein, um diesen Raum, den ich frei habe, zu füllen. Weil es ist wichtig, einmal, was immer im Mittelpunkt steht, ist die Gemeinschaft mit Gott. Und deshalb ist es auch wichtig, diese Zeit zu planen, weil es ist nicht gedacht, dass wenn du fastest, dass du dann hungrig auf dem Sofa sitzt und Netflix guckst und dich die ganze Zeit so Hunger hast. Das ist kein Fasten, das ist einfach nur Verzicht und du sitzt hungern auf dem Sofa und guckst Netflix. Paulus schreibt in Römer 12, den Vers habe ich letzte Woche auch gelesen, es wird ein Vers sein, der wird uns dieses Jahr, diese Stelle in Römerbrief begleiten. Die wird noch öfters kommen, weil es was ganz Entscheidendes aussagt, dieser Vers. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Und das Wort, was hier in der Übersetzung ist leider nicht so schön, aber das Wort, habe ich auf der Folie auch gemacht, was dabei Leben steht, ist, kannst du ja lesen, Soma. Und Soma bedeutet Körper. Also den leiblichen Körper, den wir haben. Aber es bedeutet nicht nur den Körper, sondern es bedeutet einmal das ganze Sein. Weil der Körper ein Teil von deinem Sein ist. Die westliche Welt hat irgendwann angefangen, dies zu trennen, diesen Körper von dem Sein zu trennen. Ja, das zeigt zum Beispiel, wo der Körper nicht mehr als Teil des Seins ist, sondern ein separates Teil ist, ja. Zum Beispiel falsche Schönheitsbilder, denen man entsprechen sollte, ja, wo ich mich quasi ja verändern sollte, meinen Körper verändern sollte, ja, wo die Identität vom Körper getrennt wird. Und dabei ist es nicht so, dass du einen Körper hast, sondern dass du ein Körper bist. Der Körper ist ein entscheidender Teil deines Seins. Körper, Seele und Geist ist eins. Das ist deine Identität und dein Sein. Und deshalb bin ich auch davon überzeugt, ist, was ich am Anfang gesagt habe, Essen eine Art von Anbetung, aber auch Sport ist eine Art von Anbetung, wo du deinem Körper etwas Gutes tust. So könnte man auch sagen, dass in die Sauna gehen oder ins Spa gehen auch eine Art von Anbetung ist, wo du etwas Gutes deinem Körper tust, was dein Sein ist. Und das ist etwas, was du darfst. Ne? Dadurch, dass dein Körper ein Teil von deiner Identität ist, darfst du deinen Körper, so wie er jetzt gerade hier sitzt, auch wahrnehmen. Und jeder Körper, unsere Körper sind nicht so, wie sie sein sollten, nicht so, wie Gott sie sich vorgestellt hat. Ja? Aber du darfst diesen Körper, den du hast, annehmen. In deiner Verletzlichkeit, in deiner Gebrochenheit, der Körper, der gesund ist, der vielleicht krank ist. Gott liebt dich durch deinen Körper. Gott liebt uns durch unseren Körper. Und diesen Körper, den wir haben, der ist nicht perfekt, der ist auch nicht nach dem Sinn, wie Gott sich das am Anfang vorgestellt hat, aber es ist dein Körper, es ist ein Teil von dir und Gott liebt dich durch diesen Körper. Und so ist auch der Verzicht auf etwas eine Art von Anbetung, ein Ausstrecken nach Gott. Und Jesus hat im Neuen Testament nie befohlen, dass wir fasten sollen. Ja, ich habe gerade eben nur gelesen, wenn ihr fastet, ja, nicht ihr sollt fasten. In der ganzen Bibel steht nie, also im Neuen Testament steht nie, dass wir fasten müssen. Ja. Aber was gibt es für Arten von Fasten? Ich habe am Anfang gesagt, das Verzicht auf Essen, das ist einmal das, was wir oft in der Bibel lesen, das Wasserfasten. Das heißt, Menschen haben nichts gegessen, aber haben einfach Wasser getrunken. Keine Nahrung zu sich genommen, aber auch nur Wasser dann getrunken. Das ist zum Beispiel Wasserfasten, was Jesus 40 Tage gemacht hat, was 40 Tage schon tough ist zu machen, aber einfach dieser Verzicht auf Essen ist vielleicht auch das Herausforderndste, zu sagen, ich verzichte auf Nahrung und ich trinke nur Wasser. Und vorab, wenn ihr das machen möchtet, Wasserfasten einmal, ist wirklich sehr, sehr wichtig, sich zu informieren. Ja? Nicht jeder Körper ist gleich, aber eine andere Regel, die ich von einem anderen Pastor gelernt habe und mir selber geschrieben habe, ist, du darfst deinen Kaffee morgens trinken. Ja? Kaffee besteht zu 99% aus Wasser. Ich glaube, das ist okay und ich glaube, schon eine Last groß genug, auf Essen zu verzichten. Eine andere Art zu fasten, die ein bisschen einfacher ist, aber die gut ist, um die mir zum Beispiel geholfen hat, um so ein bisschen sensibel für das Thema zu werden. Fasten ist immer sehr groß. Wir denken immer, oh, ich darf jetzt 6 Tage nichts essen. Aber hier, man kann ganz klein anfangen. Man kann zum Beispiel sagen, hey, ich frühstücke nicht und ich esse keinen Mittag und das Abendessen ist meine erste Mahlzeit am Tag. Glaub mir, das ist schon herausfordernd genug, wenn man das erstmal macht. Aber das ist schon mal eine gute Art, um ein Gefühl zu bekommen, was bedeutet es überhaupt zu fasten? Ja, also was macht das überhaupt mit einem selber, wenn man fastet? Und das ist eine gute Art, um einfach ja, für Einsteiger, um sich so ein bisschen daran zu tasten, hey, ich möchte es mal spüren und merken, was bedeutet zu fasten. Glaub mir, das macht einen Unterschied, wenn man allein schon Frühstück und Mittagessen fastet. Und eine andere Sache, die ich in dem Thema vom Fasten sagen möchte, ist, wenn du ein ungesundes Verhältnis zu Essen hast, wenn du vielleicht selber schon eine Störung hast oder einfach ein ungesundes Verhältnis zu Essen hast und vielleicht sowieso schon zu wenig isst, und dann möchte ich dich herausfordern auch, ja, die Zeit, die Fastenzeit zu nutzen, um dieses Thema konkret anzugehen, ob es im Gebet ist oder auch in Therapie. Auch wenn du ein ungesundes Verhältnis zu Fasten hast, solltest du nicht fasten, sondern du solltest einen Schritt der Heilung gehen. Weil dein Körper ein Teil, ein ganz entscheidender Teil von deinem Sein ist. Und Gott etwas Großes vorhat mit deinem Körper. Ja, nicht nur mit dir, mit dich, mit deinem Sein, sondern wirklich, dein Körper ist ein Teil von dir. Und Gott wünscht sich, dass dieser Körper gesund ist. Genau, und der andere Teil ist, was aber eigentlich selbsterklärend ist, Schwangere und Stillende sollten auf keinen Fall auf Nahrung verzichten und fasten, sage ich nur noch mal hier rein, oder Menschen mit Vorerkrankungen. Aber was sonst fasten? Wenn ich jetzt, also ich sag mal jetzt diese sechs Tage, also wir machen auch die Fastenzeit, beginnt montags am 27. und geht bis samstags. Und sonntags morgens ist dann Fastenbrechen, genau, weil wir möchten, dass der Sabbat nicht ein Teil von deiner Fastenzeit ist, sondern Sabbat ist ein Tag zum Feiern und Gott zu feiern mit Nahrung und gutem Wein. Und genau. Wenn du aber sagst, okay, hier die sechs Tage lang nichts zu essen, das ist mir einfach zu tough. Vielleicht möchtest du ein, zwei Tage lang fasten, vielleicht auch nur einen Tag mal fasten oder auf etwas anderes verzichten. Dann möchte ich dir einmal etwas sagen, genau, vielleicht ist es dran, auch auf Zucker zu verzichten oder das typische Ding, Social Media, das ist irgendwie auch innen, machen sehr viele Leute. Und dazu möchte ich dir eine Sache sagen. Die durchschnittliche Bildschirmzeit in Deutschland beläuft sich auf 2,5 Stunden am Tag, im Durchschnitt jetzt so. Ne? Das fand ich ganz interessant, bei 65 plus sind das 95 Minuten am Tag. Also es ist nicht nur die Jugend, ja, es ist auch die älteren Generationen. 2,5 Stunden am Tag, es dauert nur etwa 71 Stunden, um die gesamte Bibel in Vorlesegeschwindigkeit zu lesen. 71 Stunden, das ist so der Mittelwert, es gibt 90 und 60. Also könntest du, wenn du deine Bildschirmzeit mit Bibellesen ersetzt, in 29 Tagen die ganze Bibel durchlesen. Das ist nur 2,5 Stunden am Tag Bibellesen. Ist ja nicht so viel. Kleiner Motivatorschub, aber um das bewusst zu machen, ja, was es für eine Macht hat, wenn ich zum Beispiel sage, ich faste auf Social Media, auf irgendwas anderes, wo ich wieder Zeit frei bekomme, um es zu füllen, nicht nur Bibel lesen, in Gebet, in Stille, aber auch in Gottes Wort zu lesen auch. Es hat wirklich was Gutes und es kann eine sehr, sehr gute Frucht daraus entstehen. Und manchmal müssen wir sowas hören, dass es gar nicht so lang dauert, die Bibel durchzulesen einmal. Oder vielleicht auch nur das Neue Testament, das hat man auch relativ schnell dann durchgelesen. Und ich möchte jetzt noch ein paar, ich versuche es einfach mal zu tippen, yes. Ein paar Tipps sagen zum Fasten. Wenn du das vornehmen möchtest und irgendwas zu fasten, ich gehe mal mit dem Verzicht auch drauf ein, dann möchte ich ein paar Tipps mit reingeben. Fastet im Team, fastet im Hauskreis, fastet mit Freunden oder sogar als Familie, weil es einfacher ist. Ja? Weil es Momente gibt, wo du merkst, okay, gerade ist es sehr, sehr schwer, wo man sich gegenseitig ermutigen kann. Bereite dich auf Widerstand vor. Ja? Fasten hat geistliche Sprengkraft. Sonst hätte Jesus das nicht 40 Tage getan und er wurde versucht von dem Teufel. Bereite dich auf Widerstand vor. Auch in anderen Sachen, also dass du nicht versucht wirst, jetzt auf einmal dein Fasten zu brechen, sondern vielleicht andere Themen oder Bereiche, die dich dann herausfordern. Verurteile dich nicht. Wenn du vielleicht einen Tag mal nicht schaffst, dann sei nicht so streng zu dir, sondern versuch es einfach nochmal. Und da möchte ich etwas mitgeben, es geht um Üben, nicht Versuchen. In allem, was wir tun, egal ob es einmal im Jahr die Bibel durchlesen oder beten, es geht nicht um es einfach nur mal versuchen, sondern es geht darum zu üben, sich da drin zu üben. Und wenn man übt, meine erste Predigt, könnt ihr euch gerne mal irgendwann mal anhören, die war nicht so, wie sie jetzt vielleicht ist, sondern es geht um Üben und Üben passiert durchs Wiederholen. Und der letzte Punkt, erwarte Gottes Reden. Vielleicht nicht in deiner Fastenzeit, ja, relativ selten passiert dieses Reden, sogar in der Fastenzeit, sondern in der Zeit, die danach kommt, nach deiner Fastenzeit, ja, wo ich dich wirklich ermutigen möchte, erwarte Gottes Reden. Und das ist kein Automatismus, es kann auch sein, dass du aus der Fastenzeit rauskommst, 2 Wochen später und sagst, Gerrit, bei mir ist gar nichts passiert, dann ist es so, Gott ist keine Maschine, Gott ist eine Person. Und Fasten ist nicht etwas, wo ich ihn zwinge, etwas zu tun, sondern mich wirklich mit meinem Körper ausstrecke nach ihm und ihn anbete durch Verzicht. Und wichtig ist beim Fasten, starte dort, wo du gerade bist, nicht wo du gern sein möchtest. Ja, wenn du noch nie gefastet hast, starte vielleicht nicht mit 40 Tage Wasserfasten, sondern vielleicht mit 20 Tagen was fasten. Nein. Aber starte da, wo du gerade bist, ja, und nicht, wo du gerne irgendwann mal sein möchtest. Starte nicht mit, hey, ich nehme mir vor, morgens eine Stunde lang Bibel zu lesen um 4:30 morgens. Nein, starte da, wo du bist, und das kann auch sein, um 8 Uhr 10 Minuten Bibel lesen und 2 Minuten beten. Starte da, wo du bist, nicht, wo du gerne sein möchtest. Wenn ich einen Marathon laufen will, dann laufe ich den nicht morgen, sondern ich muss mich darauf vorbereiten und muss da starten, wo ich gerade bin. Und ich kann dir auch vergewissern, von Natur aus will keiner fasten. Ja, von Natur aus, unsere menschliche Natur ist gar nicht daraus ausgelegt, überhaupt zu fasten, weil Essen was Notwendiges ist. Und deshalb ist es so wichtig, das Warum dahinter zu erkennen. Am Ende des Gottesdienstes wird es eine Folie geben mit einem QR-Code. Da gibt es die Guidelines quasi vom Fasten. Da haben wir als Kirche Dinge zusammengefasst, einfach einmal, was für Arten vom Fasten gibt es, wie mache ich das am besten, wie bereite ich mich darauf vor, auch das Wiedereingliedern nach einem Fasten, also nicht direkt am ersten Tag Burger King oder McDonald's, ja, sondern vielleicht mal mit einem Apfel starten oder so. Und das könnt ihr gerne am Ende des Gottesdienstes euch die Guidelines holen, um euch dann darauf auch vorzubereiten, weil es wirklich um eine Vorbereitung geht, ist sehr, sehr wichtig. Und als Jesus 40 Tage in der Wüste gefastet hat, hat er das getan, um sich vorzubereiten. Er hat es als notwendig gefunden, Zeit zu nutzen, um mit seinem Körper sich diesem Gott entgegenzustrecken, in dem Verzicht. Und es geht um die Vorbereitung für das, was noch kommen wird in dem Jahr. Wir wollen das am Anfang des Jahres machen, um uns wirklich auszustrecken und sehen, zu schauen, was passiert 2025. Wir wollen unseren Willen, Gottes Willen unterordnen. In dieser demütigen Haltung. Aber auch in dieser, und manchmal denken wir, dass dieser geistige Durchbruch gar nicht passiert beim Fasten, weil es auch ein fragiler Zustand ist. Es ist etwas sehr Fragiles zu fasten, weil wir sehr anfechtbar sind. Also wir sind verletzlich in der Fastenzeit, weil wir Hunger haben. Aber eigentlich ist genau die Fastenzeit eine stabile Zeit, wo wir sehr stabil sind. Zum Beispiel in der Bibel, in der Versuchung von Jesus, sorry, ich bin gerade sehr verhaspelt im Kopf, als Jesus 40 Tage lang fasten war in der Wüste, gibt es die eine Stelle, wo er sagt, wo er Hunger hat. Ja? Aber Jesus gab ihm zur Antwort, er wurde versucht vom Teufel und er hatte Hunger. Da steht dort, hey, Jesus hatte Hunger. Und in dieser schwachen Zeit kommt der Teufel und sagt, hey, Jesus, du hast Hunger. Mach doch die Steine einfach zu Brot. Dann ist dein Problem doch einfach gelöst. Ja, wo in der von uns aus denkenden schwachen Moment antwortet Jesus aber aus einer stabilen Zeit raus. Weil er in einem schwachen Moment war, wo er sich auf einen starken Gott fokussiert hat, um dieser Versuchung zu widerstehen. Ja, wir werden in dieser Zeit uns schwach fühlen, aber wenn der Fokus auf einen starken Gott ist, werden wir in einer starken und stabilen Zeit sein. Wo wir mit dem Körper, Seele und dem Geist diesen Gott anbeten, unseren Willen, wo wir oft vielleicht denken, dass unser Wille der beste Wille ist für uns, Gottes Willen unterzuordnen. Und dann fand ich das Zitat auch so schön von einem Soldaten, war das glaube ich sogar, gib mir nicht, was ich möchte, oder was ich mir wünsche, sondern was ich brauche. Und Jesus antwortet dem Teufel, als er versucht wurde. Es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Brot ist wichtig, also das Leben, wie die Welt es vielleicht hat. Ja? Ohne Gott würde sagen, nein, Brot, Nahrung ist sehr, sehr wichtig. Aber dieses Leben, welches Gott für dich vorgesehen hat, ist das Wort Gottes viel, viel wichtiger als Brot. Gott möchte dich nicht quantitativ Leben geben, dass du ein ewiges, langes Leben hast, sondern er möchte dir ein qualitatives Leben geben. Er möchte dir ein Leben geben, wie er sich das vorgestellt hat für dich. Und das hört sich immer an so, okay, er möchte, dass ich die und die Gesetze halte. Er hat eine Fülle an Leben sich vorgestellt für dich. Und wir möchten als Kirche fasten, um uns diesen Willen, Gottes Willen unterzuordnen. Aber genauso wollen wir diese Zeit konkret nutzen, als Kirche, als jeder Einzelne, um zu beten, dass Menschen in Siegen diese Botschaft hören. Dass es nicht nur um uns geht, sondern wir wollen wirklich beten, dass Menschen diese frohe Botschaft erleben dürfen. Für mich war das die wichtigste Entscheidung, in meinem Leben anzunehmen. Zu erkennen, was für ein Leben hat Gott für mich vorgestellt hat. Und ich sehne mich danach, dass Menschen in unserer Umgebung diese liebevolle Umarmung von unserem liebenden Vater im Himmel spüren dürfen. Ich sehne mich danach, dass Menschen Freiheit und Vergebung bekommen. Nicht nur Vergebung von Schuld und Sünde, sondern Befreiung von Angst und Befreiung von Scham. Ja, Befreiung von dem falschen Bild der Identität, die Befreiung von dem falschen Bild von unserem Körper. Dass wir erkennen dürfen, was Gottes wahrer Wille für unser Leben ist. Wir hatten letztes Jahr die Predigtserie Heilige Momente. Gott sehnt sich danach, Gemeinschaft mit dir zu haben. Gott sehnt sich danach, dass wir wieder in diesen Bereich kommen, wo Garten Eden war. In diesem Bereich, wo wir Gott sehen dürfen auch. Und es ist nicht irgendwie, dass es darum geht, einem Club beizutreten oder einer Kirche beizutreten, sondern es geht darum, das wahre Leben zu erfahren, eine Sohnschaft Gottes. Im Johannesprolog, im Johannesevangelium, ganz am Anfang der Prolog, Prolog ist quasi die Einleitung des Johannesevangeliums, sehr philosophisch gedacht, aber da schreibt der Autor: All denen jedoch, die ihn aufnehmen und an seinen Namen glauben, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Das ist die neue Identität. Jesus Christus hat uns erlaubt, Gottes Kinder zu werden. Und das bedeutet nicht nur, frei von Sünde und Schuld zu werden. Es bedeutet nicht nur, unsere Sünden vergeben zu bekommen und dann unser Leben weiterzuleben. Wenn du dich für ein Leben für Jesus entscheidest oder entschieden hast und das Einzige, was sich in deinem Leben verändert hat, ist, dass du sonntags morgens 1,5 Stunden im Gottesdienst bist, dann ist es noch nicht fertig. Dann hast du die Fülle des Lebens noch nicht erkannt, was Gott wirklich vorhat mit deiner wahren neuen Identität. Kinder des Höchsten zu sein. Zu erkennen, wie Gott sich dein Leben für dich vorstellt. Und dann fühlt es sich zum Beispiel Fasten gar nicht mehr wie ein Zwang an, sondern wie Paulus es in Römer 12 dann gesagt hat: Ich habe vor euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist, ja, zu erkennen, wie groß Gott ist. Und dass die einzige angemessene Reaktion, die einzige angemessene Antwort darauf ist, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben, Körper, Seele, Geist, mit allem, was euch betrifft, das ganze Leben allumfassend Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Es ist nicht nur ein Ticket irgendwie in den Himmel, wenn wir so sagen, Angst vor der Hölle, ich möchte in den Himmel. Himmel, ewiges Leben fängt hier auf der Erde an. Ein Stück vom Himmel, das, was in der Ewigkeit auf uns wartet, jetzt schon hier auf der Erde zu beginnen, in unserem Herzen auch. Ewiges Leben beginnt hier. Und ich weiß nicht, wie du geprägt oder was deine Erfahrung ist oder wie du denkst überhaupt über Christen, über Glauben oder über wie du Jesus angenommen hast oder nicht angenommen hast, Angst vor der Hölle hast, dich auf Himmel freust. Ich möchte dir sagen, Ewigkeit beginnt hier auf der Erde. Ewigkeit beginnt bei jedem Einzelnen von uns. Und das betrifft dich ganz persönlich. Das ist eine Entscheidung, die dein Blick auf dein Leben sich verändert. Zu erkennen, wie dein Schöpfer, der dich gemacht hat, das Leben für dich vorgestellt hat. Und das anders wie das Leben hier auf der Erde. Und für mich war das die wichtigste und beste Entscheidung, die ich in meinem Leben je getroffen habe. Für euch denkt ihr, oder ihr denkt das vielleicht, das sagt er irgendwie oft. Für mich war das wirklich ein Moment, ich bin aus diesem Raum rausgegangen nach dieser Entscheidung. Mein Leben hat sich, blöd wie sich das anhört, ich wünsche, dass jedem Menschen, dass er das erfährt, um 180 Grad verändert. Und das hat sich, mein Denken hat sich verändert. Wie ich Menschen gesehen habe, wie ich Männer gesehen habe, wie ich Frauen gesehen habe, wie ich alles, mein ganzes Leben gesehen habe, wie ich Geld gesehen habe. Und das ist eine Entscheidung, die ist allumfassend. Und ich möchte dich einladen, heute diese Entscheidung anzunehmen. Und vorher will ich dich warnen auch, dass sich etwas verändern wird. Dein Leben wird sich verändern, wenn du Jesus Christus annimmst. Nicht nur frei von Sünde, das ist nur ein kleiner Teil davon. Deine ganze Identität verändert sich. Bei mir hat sich mein ganzes Leben verändert. Ich habe auf einmal einen Beruf, den ich vielleicht vorher nie gedacht habe, dass ich ihn niemals machen werde. Eine Warnung, es wird sich etwas ändern. Und das nicht nur die 1,5 Stunde sonntags morgens, sondern dein ganzes Leben wird sich verändern. Und ich möchte euch einladen, aufzustehen und gemeinsam zu beten. Und ich möchte einmal beten für dich, wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast. wenn du vielleicht heute zum ersten Mal hörst, was wie Jesus überhaupt ist, dann möchte ich einladen, später auf Menschen zuzukommen, mit ihnen zu reden, aber auch ein Gebet mitzusprechen. Ich bitte, lass uns einfach zusammen beten. Jesus, ich danke dir dafür, boah, dass du lebendig bist. Ich danke dir dafür, dass du uns Leben geschenkt hast. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du ein Leben bereit hast für uns, was voll ist, was eine Ewigkeit jetzt schon auf der Erde ist. Ein Stück vom Himmel in unserem Herzen und in unserem Leben wieder erkennbar ist, wie wir leben, in unserem ganzen Leben. Nicht nur Sonntag, sondern in allem, Finanzen, Beruf, Autofahren, Kochen, Freundschaft, Beziehung, in allem. Ich danke dir dafür, dass es so allumfassend ist und dass wir das erleben dürfen. Ja, wenn du heute hier sitzt, du hast diese Entscheidung noch nie konkret angenommen, dann möchte ich ermutigen, mit mir das Gebet zu sprechen. Aber als Warnung, dein Leben wird sich verändern. Und dann darfst du die Worte einfach mitsprechen, im Stillen. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du mich gemacht hast. Ich danke dir dafür, dass du mich liebst. Ich danke dir dafür, dass du mir Leben schenkst. Und ich danke dir dafür, dass du ein Leben bereit hast für mich. Ich danke dir dafür, dass du dich nach mir sehnst. Und ich lege dir mein ganzes Leben hin. Dinge, die ich getan habe, und ich danke dir dafür, dass du sie mir vergibst. Himmlischer Vater, ich möchte dich im Mittelpunkt meines Lebens stellen. Ich möchte meinen Fokus auf dich richten. Ich will erleben, was bedeutet, Leben zu haben. Danke, dass du mich annimmst. Genauso möchte ich dich ermutigen, wenn du Anfang des Jahres jetzt auch merkst, hey, wo bin ich denn eigentlich Schüler oder Lehrer? Noch mein Ja zu setzen, dahinter ein Schüler Jesu zu sein. Dann darfst du es auch mitbeten. Jesus Christus, ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte dieses Leben erfahren, was du bereit hast für mich. Ob es im Beten, im Fasten, in der Stille, in der Gemeinschaft, worin du es verborgen hast, dieses Leben in Fülle, das möchte ich nochmal neu erleben. Erforsche mein Herz und zeige mir, wo ich mich entferne von dir. Zeige mir auf, wo ich weggehe von dir und nicht zu dir gehe. Und hilf mir, diesen Weg zurück zu dir zu finden und den Fokus auf dich auszurichten. Und ich möchte noch beten für die, die vielleicht heute Morgen hier sind und merken, mein Körper, den hasse ich. Der ist verletzt, hässlich, kaputt. Da möchte ich für dich beten, mein Vater. Ich bete für Frieden. Ich bete wirklich für Erkenntnis. Ich bete, dass du uns zeigst, auch wie du uns liebst durch diesen Körper. Und ich möchte dir auch sagen, dass Gott dich durch deinen Körper liebt. Und er wünscht sich, dass er diesen Körper wieder so zurückmachen kann, wie er in der Schöpfung gedacht war. Und er darf dir und er möchte dir durch deinen Körper begegnen. Und er möchte dich ermutigen, deinen Körper zu lieben und dich selber anfangen, nochmal neu zu lieben. Weil er dich liebt.
Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an unsere Mitarbeitenden. Zum Beispiel sonntags nach dem Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.